Sind im Kapitel 2 heute Morgen. Und wir greifen unseren Text im Kapitel 1 im Vers 22 auf, was wir letzte Woche gemacht haben. Es ist: Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Dieses hat er auferweckt, steht wahrscheinlich in Klammern bei euch. Das ist im griechischen Text eigentlich nicht hier. Er sagt, er hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben und auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Paulus wird uns wieder mal Gottes wunderbare Gnade zeigen. Aber bevor er das tut, zeigt uns jetzt diese ersten drei Verse im Kapitel 2 unseren Zustand, bevor wir gerettet worden sind. Und es ist gut, manchmal zurückzudenken. Wir vergessen manchmal, wovon Gott uns gerettet hat. Und dann verlieren wir seine wunderbare Gnade aus unseren Augen. Und wir nehmen es irgendwie als selbstverständlich. So wie wir ihn schon immer gekannt hätten. Aber Paulus erinnert uns an unseren Zustand ohne Gott. Sagt, wir waren tot. Das ist, was wir waren. Nicht, wir waren krank, sondern tot. Mehr. Wir waren tot in unseren Vergehen und Sünden. Unsere Vergehungen und unsere Sünden haben uns getötet. Durch Sünde und durch Rebellion gegen Gott kam der Tod in die perfekte Schöpfung. Wir können das im 1. Mose im 3. Kapitel nachlesen. Und Tod ist auch in unserem Leben. Ein Geheimnis, Leute, wir alle werden sterben. Und Tod ist gekommen durch Sünde in die Natur. Wir wissen, die Schöpfung ist gefallen in unsere Beziehungen, in mein Denken, in meine Gefühle, in unsere Gesellschaft. Die Menschen, die Gesellschaft ohne Gott geht nicht in eine gute Richtung. Es ist tot da, wir sind am Sterben. Was bedeutet Tod, biblisch gesehen? Biblisch gesehen ist Tod Trennung. Es gibt den physischen Tod, das ist die Trennung von Leib und Seele. Wenn unsere Seele den Leib verlässt und an die ewige Bestimmung geht, dann nennen wir das Tod. Oder unser Geist oder unsere Seele. Je nachdem, wie wir uns entschieden haben. Jeder geht ja an seine Bestimmung. Und wir wissen, wir werden neue Leiber bekommen in der Ewigkeit. Dann wird unsere Erlösung vollkommen sein, vollendet sein. Wie wir im Kapitel 1 gelernt haben. Aber dann gibt es noch den geistlichen Tod. Auch geistlicher Tod bedeutet Trennung. Das bedeutet, dass mein Geist von Gottes Geist getrennt ist. Ich bin von Gott getrennt, habe keine Beziehung mit ihm. Das ist geistlicher Tod, ist Trennung von Gott. Gott hat uns erschaffen für Beziehung mit ihm. Das ist unser Zweck, das ist der Sinn unserer Existenz. Aber Jesaja 59, die Verse 1 und 2 sagen uns: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass sie nicht hören. Also hey, Gott ist nicht taub, Gott ist nicht blind, er sieht uns, er hört uns. Aber unsere Sünden haben uns getrennt von ihm. Das ist unser Problem. Das Problem ist unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Rebellion gegen ihn. Und Römer Kapitel 6, Vers 23 sagt uns: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Trennung. Geistlicher Tod. Wir lesen auch im Römerbrief im 3. Kapitel im Vers 23, dass alle gesündigt haben und nicht die Herrlichkeit Gottes erreichen. Wir alle haben gesündigt. Ich, du auch. Ich muss euch das nicht lange beweisen. Ich meine, jeder von uns hat schon gegen sein eigenes Gewissen gehandelt. Und hey, wenn wir nicht mal unsere eigenen Maßstäbe halten können, dann Wie viel weniger können wir heilig sein, so wie Gott heilig ist? Wir waren alle tot wegen unserer Sünde. Wenn wir Jesus und sein Werk und sein Leben nicht für uns persönlich angenommen haben, dann sind wir tot. Lebendig tot. Wir sind zwar noch physisch lebendig, vielleicht noch ein paar Jahre mehr, aber wir sind geistig tot. Wir sind lebendig tot, wie uns Timotheus schreibt im ersten Timotheusbrief. Naja, die Menschen sagen, ah, ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen, aber hey, ich bin immer noch besser als er oder ich bin immer noch besser als sie. Ich habe zumindest niemanden umgebracht oder nie jemanden vergewaltigt oder sonst irgendwas Furchtbares getan. Ja, die meisten haben das nicht getan. Aber deshalb bist du nicht weniger tot. Du kannst rausgehen auf den Friedhof und Gräber aufmachen, die Särge aufmachen und hey, die Leute, manche von denen sehen noch ganz gut aus. Vielleicht noch Make-up da und es sieht noch ganz okay aus. Andere macht man auf und die Würmer kommen entgegen und Punkt ist, wir sind alle tot. Die Verwesung ist nur unterschiedlich weit fortgeschritten. Grauslich. Aber wir sind alle tot. Vielleicht hast du niemanden ermordet, aber hast schon mal jemanden gehasst. Und Jesus sagt, wenn du deinen Bruder hast, dann bist du genauso schuldig. Vielleicht hast du noch nicht die Ehe gebrochen, aber wir haben alle dran gedacht. Jesus sagt, wir sind genauso schuldig. Wir sind alle tot. Es gibt keinen Gerechten. Sagt uns die Bibel. Das Problem ist, wir vergleichen uns oft so gerne mit den falschen Personen. Wir suchen nach den Menschen, die noch schlechter sind als wir. Aber unser Maßstab ist Jesus. Und die Wahrheit ist, keiner hat so gelebt wie er oder keiner von uns lebt so wie er. Wir haben kein Leben ohne fremde Hilfe, zumindest. Wir sind alle schuldig, wir sind alle tot. Das ist der erste Punkt, den der Paulus hier macht. Unsere Schuld, unsere Sünde hat uns getötet. Zweiter Punkt ist, unsere Sünde hat uns durch unser Leben getrieben. Vers 2, oder lesen wir nochmal Vers 1, auch euch hat er auferweckt, oder auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Welt, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wir sind mitgeschwommen in dem Strom dieser Welt. Wir haben uns mittreiben lassen, wie ein Blatt im Wind, wo immer der Wind geweht hat. Mal hierhin, mal dorthin, das, was gerade cool war, das, was gerade in war, wo es uns gerade hingetrieben hat. Wir sind herumgeblasen worden, ohne Ziel, ohne Zweck, leer. Wir haben Zeit verschwendet. Wir haben unser Leben verschwendet. Und ich erinnere mich an diese Sinnlosigkeit, die ich gefühlt habe. Damals, wie ich so 18, 19 Jahre alt war. Ich habe alles gehabt, aber ich habe mir gedacht, wow, wozu mache ich das? Ich stehe jeden Tag auf in der Früh und gehe in die Schule und gehe durchs Leben und dann, weiß nicht, irgendwann Job und dann irgendwann sterbe ich. Und das war's dann. Es ist leer, das ist sinnlos, das ist ohne Ziel. Wir haben uns mittreiben lassen. Wir waren wie ferngesteuert. Und der Text hier sagt uns, der die Fernsteuerung gehalten hat, das war Satan. Er lenkt diesen Strom der Welt. Und er will uns zerstören. Und wir sind mitgeschwommen, haben vielleicht gar keine Ahnung gehabt, was geistlich so abgeht. Wir waren tot, wir sind mitgeschwommen. Tote Fische schwimmen mit dem Strom. Nur lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Augustinus hat gesagt, der Mensch ist wie ein Pferd. Und er wird von einen von zwei Personen geritten, entweder vom Teufel oder von Gott. Entweder du unterwirfst dich Gott oder der Teufel reitet dich. Und er hat dich in seiner Hand und bestimmt dein Leben und ob du es weißt oder nicht, ob du es an ihn glaubst oder nicht, es ist egal, die Bibel sagt uns, es ist die Wahrheit. Und er wird dich zerstören. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Johannes sagt uns, wer die Sünde tut, heißt als Lebensstil, beständig ist aus dem Teufel. Und Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Es gibt kein nichts dazwischen. Entweder der Teufel reite dich oder Gott reite dich. Und bevor wir Jesus als unseren Reiter aufgenommen haben, hat uns der Teufel dem Verderben und der Zerstörung entgegengeritten. Wir waren tot in unseren Sünden, wir sind fortgeschwemmt worden durch unsere Sünden, diesen Fluss, den Satan lenkt. Und drittens, wir waren verdorben in unseren Sünden, Vers 3. Unter diesen Söhnen des Ungehorsams, den Rebellischen, hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wir haben ein verdorbenes Leben gelebt. Wir haben unseren Lüsten freien Lauf gelassen. Wir konnten gar nicht anders. Wir kannten Gottes Kraft nicht. Wir haben wirklich gelebt wie Tiere. Wir haben einfach das Verlangen unserer sündigen Natur, das, was die Bibel Fleisch nennt, versucht, das zu befriedigen, an unseren perversen, verdorbenen Gedanken nachgegangen. Versucht, unser Fleisch zu befriedigen, aber wir wissen, Lust oder unser Fleisch ist wie Feuer. Je mehr wir nachlegen, desto heißer brennt es und desto mehr verlangt es. Deswegen werden wir nie zufrieden sein. Wenn du so lebst, wirst du nie zufrieden sein. Du wirst immer mehr und wirst immer frustriert sein und immer Unfrieden haben. Es ist wie eine Droge. Wir sind auf dieser Spirale, die bergab geht. Ein vierter Punkt. Paulus sagt uns, wir waren Kinder des Zorns. Hier im Vers 3, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wir waren verdammt durch unsere Sünde. Epheser 5, 6 und Kolosser 3, 6 sagen uns, dass der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Gott wird seinen Zorn über Sünde ausgießen. Gott wird jede Sünde richten. Und Gott hat alle Sünde gerichtet am Kreuz, in Jesus. Er ist für dich gestorben. Er hat diese Trennung, diese geistliche Trennung für uns erlebt. Er hat die Hölle für uns erlebt. Und entweder wir nehmen das an, oder wir müssen das Gericht, die Konsequenzen für unsere Sünde selbst tragen. Aber Gott wird Sünde richten. 1. Thessalonicher 1,10 sagt uns, Jesus, er rettet uns von dem kommenden Zorn. Und Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also deine Sünde verdammt dich. Und ohne Jesus ist nicht nur die Hölle hier auf Erden, sondern auch ewig. Das ist die Bestimmung, wo du hingehst. Ja, Paulus malt hier ein sehr schwarzes Bild. Und ich glaube, es ist eigentlich mehr wie ein Foto, als wie ein Bild von irgendeinem abstrakten Künstler. Es ist sehr realistisch. Wir waren tot, wir waren von dem Strom Satans fortgerissen, wir waren verdorben. Wir waren verdammt. Wie gefällt euch unsere Bibelstunde bis jetzt? Ist nicht so schön, ha? Über unser Leben vor Christus nachzudenken. Es war nicht gut, es war finster. Aber auf diesem dunklen Hintergrund strahlen die hellen Farben von Gottes Gnade noch viel heller, noch viel schöner. Vers 4. Gott aber. Eine der wunderbarsten Phrasen in der Bibel. Gott aber. Wir waren tot, wir waren getrennt von Gott. Wir sind vom Teufel geritten worden. Unser Leben war ohne Sinn, wir waren verdorben. Wir waren verdammt. Gott aber. Es war das Beste, was wir aus unserem Leben machen konnten, aus uns selbst, ohne Gott. Aber Paulus zeigt uns jetzt Gottes Werk für uns. Wir haben gesehen, dass was die Sünde in unserem Leben tut, jetzt sehen wir Gottes Werk für uns. Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Gott, der uns um seiner vielen Liebe willen. Gott ist leidenschaftlich verliebt in uns. Deshalb handelt er gnädig und barmherzig mit uns. Gott ist gerecht. Gottes Gerechtigkeit ist ein Ausdruck seiner Heiligkeit. Gerechtigkeit ist, du bekommst das, was du verdienst. Und Gott ist gerecht. Er wird gerecht richten. Jeder wird das bekommen, was er verdient. Und wir haben gesehen, was wir verdienen, ist Hölle, ist Verdammnis, wegen unserer Schuld. Gott ist gerecht. Er kann nicht sagen, ah, es macht nichts, dass du gesündigt hast. Ah, es ist egal. Nein, er muss richten, das wäre ungerecht. Sprüche Kapitel 17 sagen uns, wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Gräuel für den Herrn sind alle beide. Seht ihr, wenn Gott könnte das von den menschlichen Richtern nicht verlangen, könnte er nicht denen sagen, ihr müsst gerecht sein, wenn er selber nicht gerecht wäre. Und deswegen wird Gott Sünde und Gesetzesbruch richten. Aber Gott ist auch barmherzig. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist, wir bekommen nicht das, was wir verdienen. Sondern Gott selbst in Jesus hat uns das abgenommen. Er hat den Preis für unsere Sünde bezahlt und die Strafe für uns bezahlt. Und deswegen kann der Vater gleichzeitig gerecht sein und die Schuld richten in Jesus, aber uns gegenüber barmherzig. Und wir bekommen nicht das, was wir verdienen. Wir müssen die Konsequenz für unsere Sünde nicht zahlen. Es ist wieder wie der Sohn eines Richters, der klaut, der was gestohlen hat und erwischt wird und vor Gericht gestellt wird. Und der Richter muss es verurteilen. Aber er ist wieder Richter, der Vater, der dann hingeht und die Strafe aus seinem eigenen Geldbeutel bezahlt. Er kann nicht sagen, alles ist egal. Er muss richten. Aber er bezahlt den Preis selbst. Das ist, was Gott mit uns gemacht hat. Wir sind frei von Verdammnis. Wir erfahren Barmherzigkeit, weil Jesus hat den Weg geschaffen, dass wir frei sein können von unserer Schuld. Gott ist gerecht, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig. Was ist Gnade? Barmherzigkeit ist, wir bekommen nicht das, was wir verdienen. Gnade ist, wir bekommen etwas, was wir nicht verdienen. Du hast was gestohlen und der Papa bezahlt den Preis für dich. Du erfährst Barmherzigkeit und der Vater sagt, komm mein Sohn, ich kaufe dir ein neues Auto. Das ist Gnade. Du bekommst das, was du nicht verdient hast. Einfach unverdient. Einfach, weil der Vater dich liebt. Das ist, wie Gott mit uns handelt. Und seht euch hier an, Paulus spricht hier immer in der Superlative. Er sagt, wir sind, Gott ist reich an Barmherzigkeit. In Vers 7 sagt er, oder er spricht von dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Er sagt, mit seiner vielen Liebe, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Hey, Gott ist der beste Papa aller Zeiten. Gott liebt dich. Wir haben rebelliert. Wir haben uns nicht gekümmert um ihn. Wir haben ihn gelästert, wir haben ihn verleugnet, wir haben unser Leben zerstört. Wir waren tot. Und was hat er getan? Er hat uns geliebt. Römer Kapitel 5 sagt uns, Gott hat seine Liebe gegen uns erwiesen. Wann? Oder worin? Dass Jesus für uns gestorben ist, als wir Sünder waren. Wann hat Gott uns geliebt? Wann ist Jesus für uns gestorben? Als wir auf seine Liebe reagiert haben. als wir ihn angebetet haben und Bibel gelesen haben und ihm dienen wollten? Nein. Wann ist Jesus für uns gestorben? Als ich am weitesten weg war von ihm. Als ich am wenigsten von ihm wissen wollte, als ich ihn ignoriert habe. Als ich ihm gegenüber gleichgültig war. Und das ist oft das Schlimmste. Wenn du jemanden liebst und die andere Person ist gleichgültig. Wenn du für jemanden viel tust und die andere Person kümmert es nicht. Als wir ihn verflucht, als wir ihn verspottet, als wir ihn angespuckt haben, da hat Gott uns geliebt. Da ist Jesus für uns gestorben. Meine Sünden, deine Sünden haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Diese römischen Soldaten, die das ausgeführt haben, waren wirklich nur Vertreter von uns. Es waren nicht die Nägel, es waren meine Sünden, es waren deine Sünden. Und die Menge, die ihn verspottet hat, die ihn verlacht hat, die ihn gelästert hat, verachtet hat, angespuckt hat, das waren wir. Das waren auch wieder nur so Vertreter von uns. Und Jesus hat auf sie runtergesehen und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat sie geliebt. Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren und ist für uns gestorben. Wie viel mehr liebt er uns jetzt, wo wir versuchen, ihm nachzufolgen, wo wir ihn anbeten wollen. Herr, Gott ist so gut. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Wir haben Leben in Jesus, wir haben Vergebung, wir haben Beziehung mit Gott in Jesus. Aber Vers 6 und Vers 7 sagen uns nicht nur das, sondern er hat uns nicht nur lebendig gemacht und auferweckt aus den geistlich Toten, von oben her neu geboren, sondern er hat uns eine neue Position der Autorität gegeben. Er hat uns mitsitzen lassen mit Christus. Er hat uns diesen Platz der Autorität, diesen Ehrenplatz, diesen Platz der Gemeinschaft mit ihm gegeben, des Teilhabens an seinem Reichtum. Wir haben die letzten Wochen davon gesprochen, dass wir geistlich schon mit Jesus im Himmel sind. Und dass der Vater uns jetzt schon behandelt wie Jesus. Wir können teilhaben an seinem Reichtum. Wir sind wie Lazarus. Im Johannes-Evangelium im Kapitel 11 sagt Jesus zu Lazarus, komm heraus. Und er macht ihn lebendig, er weckt ihn auch aus den Toten. Und dann im Kapitel 12 sehen wir, wie der Lazarus an dem Tisch sitzt, gemeinsam mit Jesus. Diesen Ort der Gemeinschaft mit ihm. Das Leben in Fülle, Gemeinschaft mit ihm. Das hat Gott uns gegeben. Nicht nur, dass er uns Leben gegeben hat, sondern wir dürfen mit ihm sitzen in der himmlischen Welt. Wir dürfen mit ihm reden. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit ihm. Wir dürfen unser Herz mit ihm teilen. Wir dürfen an seinen Tisch kommen. Und wirklich letztendlich, wir werden teilhaben an dem Hochzeitsmahl. An seinem Tisch Gemeinschaft mit ihm haben. Wirklich leiblich mit unserem neuen Leib an seinem Tisch sitzen. Ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Diese unaussprechlichen Dinge hören, die Gott für uns hat. Seine Gnade, seinen Reichtum erfahren wie noch nie zuvor. Ich kann diesen Vers gar nicht wirklich verstehen. Er wird in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. In Christus Jesus. Es ist wie ein dickes Buch und eine Seite nach der anderen wird aufgeschlagen und jede Seite sind 1000 Jahre und hey, auf jeder Seite ist es schöner, noch herrlicher, noch spannender als auf der vorhergehenden Seite. Wow. In alle Ewigkeit. Das ist wahres Leben. Und das Schöne ist, es beginnt hier, es beginnt jetzt. Hier, jetzt ist die erste Seite von diesem Buch, ist der Beginn dieser wunderbarsten Liebesgeschichte, die es gegeben. In kommenden Zeitaltern, ganze Ewigkeit wird er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Mann, wie können wir gleichgültig sein dem gegenüber, was Gott für uns getan hat? Was Jesus für uns erkauft hat. Mann, er hat uns errettet. Er hat unseren toten, verwesten Körper lebendig gemacht. Und er hat ihn gewaschen und er hat ihn bekleidet und er hat ihn eingeladen auf seine Party. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ist, worum es da geht. Es ist ein perfektes Bild für das, was Gott mit uns gemacht hat. Unser Leben war Schrott, unser Leben war sinnlos, unser Leben war leer. Er war dabei, uns zu zerstören. Aber er hat diesen Schrott genommen und er hat ihn zu Gold gemacht. Gott liebt es, diese Dinge zu tun. Er liebt es, diese Dinge in unserem Leben zu nehmen und Schrott zu Gold zu machen. Nicht nur ewig gesehen, auch in unserem praktischen täglichen Leben. Wir könnten alle Geschichten erzählen, glaube ich, wo Gott eingegriffen hat. Sagen können, Mann, die Situation war tot, aber Gott. Dann ist Gott gekommen. Wo wir durch Sünde oder durch schlechte Entscheidungen oder Selbstsucht oder missgebaut haben, verletzt worden sind oder andere verletzt haben oder vielleicht andere uns verletzt haben. Aber Gott aber hat eingegriffen und hat das Unglück, diesen Schrott wiederhergestellt und hat was Gutes rausgemacht. Ich hoffe, ihr alle könnt den Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, auswendig bis jetzt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wir haben unzählige Beispiele in der Bibel. Denkt an Josef. Josef, der misshandelt wurde von seinen Brüdern, ungerecht. Wollten ihn zuerst umbringen, dann in die Sklaverei verkaufen. Und ja, dort hat er sich dann wieder irgendwie, Gott war gnädig zu ihm und er durfte dem Haus vorstehen von dem Potiphar und dann diese Geschichte mit seiner Frau und er landet wieder im Gefängnis, wieder ungerecht behandelt. Und ihr kennt die ganze Geschichte, ihr könnt sie selber nachlesen, 1. Mose 50. Kommen dann seine Brüder zu ihm, nachdem der Vater gestorben ist und sie flehen ihm um Gnade an. Und Josef sagt, ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Denkt an Abraham. Geschichte im 1. Mose 20, wo Abraham nach Gerar geht, zu Abimelech und hat riesen Mist gebaut in seiner Beziehung mit seiner Frau. Hat gesagt, Sarah sagt, du bist meine Schwester, weil du bist so schön und hey, wenn ich diese Lustmolche dort in Gerar sehen, dann werden sie mich umbringen, damit sie dich als Frau haben können. Nur meine Frauen, wie würdet ihr wollen, wenn euer Mann das, würde euch das gefallen, wenn euer Mann euch so behandeln würde? Ja, du bist schön, die werden dich wahrscheinlich als Frau nehmen, aber belüg sie trotzdem, dass du meine Schwester bist. Und genau das ist eingetroffen. Der König, der Abimelech, hat Sarah zu sich genommen. Und dann heißt es, der Gott aller Gnade aber, nein, dann heißt es, und Gott erschien Abimelech im Traum. Gott hat eingegriffen. Diesen ganzen Sünde, in diesem ganzen Mist, den der Abraham gebaut hat, aber Gott hat eingegriffen. Petrus schreibt uns im 1. Petrus 5, er sagt, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, den er verschlingen könne. Ein bisschen weiter unten heißt es, der Gott aller Gnade aber. Er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräften, bekräftigen und gründen. Oder wenn es um Versuchungen geht, 1. Korinther 10, 13. Paulus schreibt, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Und dann sagt er, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr sie ertragen könnt. Gott aber, was für ein wunderbarer Vers. Es ist ein tolles Studium, mal alle Verse anzugucken, wo diese Phrase vorkommt. Gott aber, es gibt noch viele mehr. Fühlst du dich überwältigt? Ringst du vielleicht mit deinem Fleisch, mit Versuchung und weißt nicht, wie du da heil durchkommen sollst? Oder ist Satan vielleicht dabei, dich gerade so durchzurütteln, anzugreifen? Oder hast du missgebaut wie der Abraham und denkst dir, oh mein Gott, wie soll das je wieder heil werden, vielleicht in einer Beziehung? Da ist so wenig Hoffnung da, oder vielleicht bist du in Umständen, wo die Leute, Menschen verfolgen dich und tun dir Unrecht an und war nur ein bisschen in einer Situation, wo du nicht aus- oder einweist und verletzt und stehst unter Druck. Und wir alle gehen manchmal durch solche Situationen. Und manchmal kommen Menschen zu uns und deren Beziehungen sind tot, deren Emotionen sind tot. Und die sind in so einem Chaos drinnen, in so furchtbaren Umständen, verstrickt. Und die kommen zu uns und sagen, was soll ich tun? Ich weiß nicht. Bete. Oh, du bist der Pastor. Ja, trotzdem. Ich weiß nicht. Aber wir können den Menschen immer sagen, aber Gott. Gott aber. Sieh dir, ich bin nicht die Antwort. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht weise. Gott sei Dank, wir sind nicht die Antwort. Es ist nicht unsere Weisheit. Aber wir kennen den, der die Antwort ist. Die Antwort. Und es ist Jesus. Und wir können Menschen auf ihn hinweisen. Wir können sagen, Mann, deine Situation ist hoffnungslos, sie ist schlimm. Aber Gott. Aber Gott. Matthäus 19 hat Jesus gesagt, bei Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber Gott. Er liebt es, Tote aufzuwecken. Er liebt es, aus unserem Schrott Gold zu machen. Aus unseren unmöglichen Situationen unglaubliche Möglichkeiten zu schaffen. Aber Gott. Der letzte Gedanke für heute Morgen. Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ist alles aus Gnade, ist alles unverdient. Die Gemeinschaft mit Gott, die Segnungen, die Gott uns gibt, sind nicht abhängig von uns. Nicht abhängig von dem, was wir tun, sondern Gnade. Wir dürfen nicht denken, ich muss mich in Gottes Gegenwart hinarbeiten. Oder denken, ich kann mich zu Gott hinarbeiten durch Meditation oder dadurch, dass ich in den Gottesdienst gehe, in die Kirche. Hey, Keith Green hat mal gesagt, du wirst genauso wenig zu einem Christen, weil du in die Kirche gehst, wie du zu einem Hamburger wirst, weil du in den McDonald's gehst. Oder durch gute Werke oder Spenden oder was immer. Wir können uns nicht zu Gott hinarbeiten. Wir sind gerettet aus Gnade, aus Glauben. Einfach durch Vertrauen an ihn. Und es sagt hier, ihr seid errettet aus Glauben, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Selbst der Glaube, den hatten wir nicht aus uns selbst, ist Gottes Geschenk. Jesus hat gesagt, niemand kann zum Vater kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Nein, er sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Sogar das ist ein Geschenk, sogar der Glaube, der mich rettet. Es ist alles Gott. Was ist mein Teil an meiner Erlösung? Nix. Absolut nix. Es ist alles Gnade, es ist alles Gott. Es ist nur er. Ich habe nichts getan, um gerettet zu werden? Nein. Nein, alles Gnade. Vers 5 sagt uns, wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Geh mal auf den Friedhof und predige. Toten heben keine Hände. Toten glauben nicht. Das ist Gottes Werk. Er hat mich gefunden und er hat mir Glauben geschenkt. Und er hat mich gerettet. Gottes Gnade, Gottes Liebe in unserem Leben. Und wir müssen das verstehen, es ist nicht nur bei unserer Errettung so. Nur aus Gnade, nur sein Werk, sondern es ist auch in unserem täglichen Leben so. In unserem Heiligungsprozess, in dem wir drin stehen. Wie werden wir heiliger? Ja, durch Gottes Gnade. Warum segnet Gott uns? Weil wir es verdienen? Weil wir so und so viele Bibelstellen lesen pro Tag? Weil wir so und so lange beten? Weil wir ihn anbeten? Weil wir gute Werke tun? Nein. Das ist Gnade. Unverdient. Nicht wegen dem, was wir tun. Gott schuldet uns nichts. Überhaupt nichts. Und in Vers 8 heißt es hier, wenn Gott uns segnen würde wegen unserer Werke, dann könnten wir uns rühmen. Gott will nicht, dass wir uns rühmen. Wir alle sind solche Pharisäer. Wir tendieren dazu. Wenn wir irgendwas von Gott verdienen könnten, dann würden wir zu Leuten werden, die ihre Fingernägel polieren. Statt Gott anzubeten. Und die sagen, oh, Gott segnet mich, weil ich ein bisschen heiliger bin als du, Bruder. Ja, Schwachsinn. Gott segnet uns, weil er uns liebt. Du meinst, Gott hört mich? Gott hört meine Gebete und ich kann einfach zu ihm kommen, auch wenn ich die ganze Woche nicht gebetet habe, die ganze Woche nicht Bibel gelesen habe, nicht die Gemeinschaft mit ihm gesucht habe. Ich kann jetzt trotzdem kommen heute, jetzt. Ja, absolut. Jesus hat den Weg frei gemacht. Wenn im Alten Testament jemand Gott anbeten wollte, was hat er getan? Er ist zum Priester gekommen mit einem Lamm. Und was hat der Priester untersucht? Den Menschen, der gekommen ist, der anbeten wollte oder das Lamm? Er hat das Lamm untersucht. Und wenn das Lamm ohne Makel war, dann durfte der kommen und anbeten. Jesus ist das Lamm Gottes. Ohne Makel, ohne Flecken. Und er hat den Preis bezahlt, er hat uns erlöst und der Vater sagt, komm. Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Du musst dich nicht zu mir hin verdienen. Wir haben immer so die Gedanken, wenn wir Durchhänger hatten, ja, wenn wir nicht so gelebt hatten, wie wir leben sollten, dann ich musste erst meine stille Zeit in Ordnung bringen und Gott anbeten eine halbe Stunde und Bibel lesen und dann vielleicht, dann wird Gott mich hören, dann kann ich zu ihm kommen. Nee. Gott ist da. Jesus, nicht das, was wir getan haben, sondern was er für uns getan hat. Egal, was du letzte Woche getan hast oder nicht getan hast, kannst du heute Morgen zu ihm kommen und sagen, Gott, hilf mir. Und er wird dich hören. Gott sei mir gnädig, wegen Jesus. Und er wird dir beistehen. Warum lesen wir die Bibel? Nicht um uns was zu verdienen, sondern auch weil Gott so gut zu uns ist. Und wir ihn besser kennenlernen wollen. Warum bete ich? Nicht um mir was zu verdienen von ihm, sondern weil ich die Gelegenheit so sehr schätze, dass ich kommen darf. Hebräerbrief mit Freimut hinzutreten darf zum Gnadenthron. Warum beten wir Jesus an heute Morgen und preisen ihn? Wegen seiner großen Liebe, wegen seiner überschwänglichen Gnade, weil er reich an Barmherzigkeit ist mir gegenüber. Deswegen bete ich ihn an. Der Grund, warum wir ihm nachfolgen, warum wir ihm dienen, warum tun wir das? So dass wir nicht verloren gehen, so dass er uns segnet? Nein, weil er der beste Herr ist, den es gibt, auf der ganzen Welt. Weil er der beste Tourguide durchs Leben ist, den es gibt. Sicher ein besserer Herr als Satan. Das ist der Grund, warum wir Gott preisen. Wir reagieren auf das, was er getan hat. Und viele machen dann Fehler. Vielen Gemeinden, alles, was man hört, ist, was du für Gott tun musst. Tu das, tu das, tu das. Und dann wird Gott dich segnen, wenn du perfekt und heilig genug geworden bist. Das Einzige, was das bewirkt, ist Gesetzlichkeit und Spannungen und biblische Wege. Gott ist der, der die Initiative ergreift und wir reagieren. Ich bin so von den Socken, wie sehr Gott mich liebt, was er für mich getan hat. Sag, oh Gott, ich liebe dich, ich möchte für dich leben. Veränder du mich. Paulus sagt uns 3 Kapitel lang, was Gott für uns getan hat, hier im Epheserbrief, bevor er überhaupt anfängt, davon zu reden, wie wir leben sollen oder was wir tun sollen. Wir reagieren. Gott ist der, der die Initiative ergreift. Ich glaube sogar, es ist eine Beleidigung wirklich, wenn wir nach all dem, was Jesus für uns getan hat, wenn wir dann zu ihm kommen und ihn anbeten, damit wir irgendwas von ihm verdienen, uns irgendwas verdienen wollen. Ich bete dich an, allmächtiger Gott, keiner ist wie du. Ich bete dich an, gib mir ein Auto und eine Frau und deinen Frieden, das ist mein Verlangen, Herr. Wir beten Gott nicht an, um was zu verdienen von ihm, sondern wegen dem, was er für uns getan hat. Das Christentum ist zuallererst eine Liebesbeziehung, keine Arbeitsbeziehung. Christentum ist eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und das Prinzip, mit dem wir in Beziehung stehen mit ihm, ist Glaube, nicht Werke. Einfach Vertrauen auf Jesus und verliebt sein in ihm. Und dann alles andere. All die Werke, die ich tue. Und wir sollen gut leben, Leute. Wir sollen Jesus nachfolgen. Aber wir wollen es mit der Motivation tun, weil wir Jesus lieben. Augustinus hat gesagt, liebe Gott und dann tu, was immer du willst. Er ist der Initiator und wir reagieren auf seine Liebe und nicht umgekehrt. Wir müssen es verstehen, sonst wären wir gesetzlich. Sonst wären wir diese Fülle gar nicht erfahren, diesen Frieden, den Gott für uns hat. Johannes sagt uns, wir lieben ihn. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Und weil wir zurückdenken an dieses dunkle Bild. Mit welchen wunderbaren Farben der Gnade Gott drüber gemalt hat in unserem Leben. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Und es ist gesund, uns manchmal zurückzuerinnern, woher du uns gerettet hast, Herr. Wie groß deine Gnade war. Und Gott sagst dir, dem viel vergeben ist, der liebt viel. Wir vergessen manchmal, wie viel du uns vergeben hast. Wie gut du warst in unserem Leben. Wir danken dir für die Erinnerung, weil wir wollen dich mehr lieben, Gott. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, Gott, dass wir nichts verdienen müssen, um gerettet zu sein oder gerettet zu bleiben oder dass du uns segnest, dass du uns liebst, Gott. Wir danken dir für deine bedingungsvolle Liebe, bedingungslose Liebe, Herr. Und wir schätzen diese Freiheit, einfach zu dir kommen zu können und Gemeinschaft haben zu können und Kraft, Zurüstung von dir zu erfahren. Und ich danke dir, Gott, dass du uns änderst in dem Prozess, während wir dich anbeten, während wir auf dich schauen und nicht auf uns. Und dafür wollen wir dich anbeten, heute Morgen. Nicht um was zu verdienen von dir, deinen Frieden oder deine Freude zu verdienen, sondern einfach, weil du es wert bist, Gott, weil du uns liebst, weil du so viel für uns getan hast. Deswegen lieben wir dich, Vater. Deswegen beten wir dich an. wegen dem, wer du bist und wegen dem, was du für uns getan hast. Wir beten um deinen Segen. Beten, segne uns, Herr. Stärke uns, wir wollen dir dienen, wir wollen dir nachfolgen. Aus Liebe, Herr. Rüste uns zu durch deinen Heiligen Geist für diese kommende Woche. Darum bitten wir dich in Jesu Namen, Vater. Amen.